Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist ein Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin. Wenn du dich auf deine ganz eigene Gestaltreise begeben möchtest, buche unverbindlich ein Erstgespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in der neuen Folge des Gestaltcafé-Podcast. Heute mit dem Thema weiblicher Narzissmus. Die Expertin Frau Dr. Bärbel Wardetzki, Gestalttherapeutin aus München, ist im Gestaltcafé heute zu Gast und ja, einfach ganz großartig, auf welchen Erfahrungsschatz sie in ihren 30 Jahren Erforschen des Themas Narzissmus jetzt zurückgreifen kann. Und sie stellt uns das Konzept des weiblichen Narzissmus vor. Wie erkennst du den Narzissmus und wie überwindest du ihn? Also wirklich auch zu schauen, wie können wir wieder mehr zu dem Menschen werden, der wir sind, zum wahren Selbst, also zu einem Menschen, der sich nicht die ganze Zeit beispielsweise anpasst, um Aufmerksamkeit oder Liebe zu bekommen, sondern wir sind in Ordnung, so wie wir sind. Und ja, mich hat das Gespräch sehr berührt. Es war ein wirklich schöner Austausch mit Frau Wardetzki und das Coole ist, wir haben auch über Gestalttherapie explizit gesprochen. Also was erlebt sie als Therapeutin im Kontakt mit Menschen, die weibliche narzisstische Anteile ausgeprägt haben und mit diesem Leiden quasi in die Therapie kommen? Welche Übertragungen finden da statt? Wie kann ich als Therapeutin einen sicheren Raum schaffen? Und das Wesentliche ist eigentlich, da zu sein. Und welche Herausforderungen kommen da auf mich zu und wie kann ich die meistern als Therapeutin? Schaut auf jeden Fall auf Bärbel Wardetzkis Homepage vorbei. Dr. Wardetzki veröffentlicht am 18. Oktober ihr neues Buch. Und zwar ist es noch Selbstliebe oder schon Narzissmus? Den weiblichen Narzissmus verstehen und überwinden. Schaut auf jeden Fall mal rein. Sie hat ganz tolle und wertvolle Online-Kurse auch zu diesem Thema veröffentlicht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören bei unserem Gespräch. Lass uns in den Kommentaren gerne deine Gedanken zur Folge da. Und ja, schau auf meine Homepage vorbei, abonniere meinen Newsletter und lass uns in Kontakt bleiben. Oder schau einfach bei Instagram vorbei, gestaltcafé-podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dr. Bärbel Wardetzki im Gestaltcafé. Woher schalten Sie sich denn heute zu?
Ich schalte mich aus München zu und bedanke mich für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein. Ich finde es wichtig, die Gestalttherapie wie sagt man so schön, unter die Leute zu bringen, in Anführungsstrichen. Und finde es toll, ihr Engagement gefällt mir gut.
Vielen Dank für die Zusage. Ich habe schon ein bisschen recherchiert. Sie waren ja schon in einigen Podcasts. Und Ihr Steckenpferd ist der Narzissmus. Und jetzt, vielleicht können wir einsteigen mit der Erscheinung Ihres neuen Buches. Ich weiß noch nicht, wann wir die Folge veröffentlichen. Vielleicht ist es dann schon draußen. Am 18. Oktober erscheint das Buch Ist es noch Selbstliebe oder schon Narzissmus? Wie man den weiblichen Narzissmus erkennen und überwinden kann. Und bevor wir ja später auch noch mehr in die Gestalt einsteigen, würde ich Sie einfach bitten, einzusteigen, was ist denn weiblicher Narzissmus? Ja.
Ja, also diese Begrifflichkeit stammt aus dem Jahre 1991. Also es ist ein altes Konzept. Ich habe damals in den 80er Jahren an einer psychosomatischen Klinik in Grönenbach gearbeitet. Heute heißt es Bad Grönenbach, damals war es nur Grönenbach. Und da kamen also zu Beginn der 80er Jahre ganz viele Frauen in Therapie, die eine Bulimie hatten. Das ist eine Krankheit, die erst mit Anfang der 80er Jahre zur Diagnose wurde. Und dann haben wir uns also in der Klinik auch sehr intensiv beschäftigt damit, was kann man therapeutisch machen, wie kann man diesen Frauen helfen. Und aus dieser Arbeit ist letztendlich der weibliche Narzissmus entstanden, weil ich irgendwann kapiert habe, dass im Zusammenhang mit dieser Erkrankung, also hauptsächlich Bulimie, aber auch die anderen Essstörungen, viele Frauen eine narzisstische Thematik aufweisen, die mir als solche überhaupt nicht aufgefallen wäre, weil Narzissmus ja oftmals eher mit dieser grandiosen Form und mit der Überheblichkeit verbunden ist und nicht mit der Form, wie diese Frauen auftreten. Nämlich, sie treten auf, selbstbewusst, hallo, ich habe alles im Griff, die Essstörung, ach na ja, mein Gott, das ist halt so, ne, das kriege ich schon hin. Und unten drunter haben sie ein ganz zerbrechliches Selbstbild. Sie halten nicht viel von sich, sie finden sich hässlich, dick, unattraktiv und vor allen Dingen nicht liebenswert. Und dieser Widerspruch, wie sie sich nach außen zeigen und wie sie sich innerlich fühlen, das ist ein Charakteristikum vom weiblichen Narzissmus. Und da ich damals mit Frauen gearbeitet habe und das hauptsächlich auch im Zusammenhang mit der Therapie von Frauen erlebt habe, habe ich es weiblichen Narzissmus genannt. Heutzutage würde man diesen Begriff wahrscheinlich nicht mehr verwenden, weil durch diese ganze Gender-Diskussion das natürlich eine Begrifflichkeit ist, wo man sagt, na ja, also, ne, so. Damals war das einfach, vor 40 Jahren war es einfach anders oder 30 Jahren. Und von daher ist dieser Begriff entstanden, den man natürlich genderneutral eventuell auch den verdeckten Narzissmus nennen kann, wenn das jemandem lieber ist. Aber das ist sozusagen der Hintergrund, auf dem das ganze Konzept aufgebaut ist.
Mich würde jetzt interessieren, also was ich raushöre, ist das zentrale Konstrukt, um das es geht, ist der Selbstwert.
Ja, nicht nur. Es ist der Wert, den sich diese Menschen geben, aber es ist auch immer eine Frage nach der Identität. Also wer bin ich eigentlich? Weil die Frage steht immer im Raum, bin ich so toll, wie ich mich mache, wenn ich ein paar Kilo abnehme und mich besonders attraktiv mache? Oder bin ich so schlecht und nichtig, wenn ich ein bisschen zugenommen habe oder wenn ich eine Arbeit gemacht habe, die nicht so perfekt war? Also das ist immer dieses Schwanken zwischen sich entwerten und sich aufwerten. Und die Frage ist, wo bin ich als Person? Wer bin ich als Person? Das ist eine Frage, die sich auch natürlich beim grandiosen Narzissmus stellt, weil da auch es fehlt dieses Gefühl zu, das bin ich, so bin ich und das macht mich aus. Weil die Entwicklung läuft ja über Anpassung an Erwartungen von außen und dann verliert man sich selber. Also die Karin Asbach hat es damals genannt, Selbstentfremdung. Und das finde ich eine sehr gute Begrifflichkeit, weil das schon auch immer mit dabei ist. Und dann geht es noch als drittes, und deshalb geht es nicht nur um Selbstwert, es geht auch um die Beziehungsfähigkeit. Also die narzisstische Thematik ist immer verbunden mit einer Beziehungsproblematik. Und dass die drei Elemente gehören letztendlich dazu. Und was man noch hinzufügen muss, hinter jeder narzisstischen Thematik steckt ein seelisches Leid, was aber nicht sichtbar wird, was verdeckt wird durch die narzisstische Struktur, so dass ich davon ausgehe, dass es auch eine Form von Selbstschutz ist, sich so eine narzisstische Fassade
Und
aufzubauen.
wenn wir von Aufbauen sprechen und Erwartungen entsprechen, dann stelle ich mir vor, dass das schon ja, vor allem im Kindesalter anfängt. Was muss denn vielleicht gegeben sein oder welche Art von Eltern-Kind-Beziehung ist typisch für Menschen, die vielleicht solche narzisstische Anteile entwickeln oder diese Fassade?
Also, es ist natürlich so, die Entwicklung vom Narzissmus ist nicht eindeutig. Und von daher wird ja auch immer wieder diskutiert, das als Diagnose gar nicht mehr gelten zu lassen. Also ich glaube, im DSM ist es schon gar nicht mehr drin als eine einzelne Diagnose. Aber was man schon feststellt in den Beziehungen, und das kann man erschließen aus den Lebensgeschichten der Frauen, ist eine, wenn man so will, narzisstische Ausbeutung, die diese Kinder erleben. Das heißt, die Kinder erfahren sehr früh, dass sie bestimmte Dinge tun und zeigen müssen und entwickeln müssen, also in einer bestimmten Art und Weise sein müssen, um die narzisstischen Bedürfnisse der Bezugsperson zu erfüllen. Und die Botschaft ist, sei mein liebes Kind und sei so, wie ich dich haben will, dann liebe ich dich. Und bist du anders, dann liebe ich dich nicht. Und das ist natürlich für Kinder eine existenziell bedrohliche Botschaft, weil wenn sie aus der Familie rausfallen, aus der Bindung rausfallen, dann überleben sie nicht. Und insofern haben die Kinder von vornherein eine gestörte Bindung zu ihren Bezugspersonen, insofern als nicht sie als Person im Vordergrund sind, sondern sie im Vordergrund ist, ihre Funktion, die sie erfüllen für die Bezugspersonen. Dieses Funktionalisieren vom Gegenüber ist etwas, was dann auch später in den Beziehungen passiert, wenn sie selber sich in Beziehung zu jemandem begeben. Also sie selber haben erlebt, dass sie funktionalisiert wurden im Sinne von, du musst für mich etwas erfüllen, und genauso später sagen sie, du musst für mich was erfüllen. Und das ist ein Kriterium von, was narzisstische Strukturen sozusagen verstärken, dann sind es natürlich narzisstische Systeme. Also es gibt ja auch Familien, die narzisstisch sind, ja. So nach dem Motto, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, wir sind was Besseres. Das heißt, die Eltern sind sehr häufig auch selber narzisstisch strukturiert, sodass das Kind dann auch wiederum erfährt, aha, so muss man in der Welt sein und so geht man miteinander um. Und dann, was noch interessant ist, ist, dass diese narzisstische Ausbeutung natürlich verbunden ist mit geringer Spiegelung. Mhm. Also es nicht dem Kind wird gespiegelt, wie es ist, sondern wie es sein soll. Und mit dem Gefühl von emotionaler Verlassenheit. Mhm. Ist ja klar. Wenn ich nicht gesehen werde als die, die ich bin, dann fühle ich mich an einer Stelle in mir emotional verlassen. Und das ist so ein ganzes Paket, was dann dazu führen kann, dass es zu einer narzisstischen Entwicklung kommt.
Das finde ich gerade spannend. Also das, ich merke so, ich werde da betroffen, wenn Sie von emotional verlassen sprechen. Also ist es auch, ist es auch ein Gefühl von Alleinsein? Ja.
Also in diesen Lebensgeschichten finden wir sehr viele Trennungen. Also sei es jetzt wirklich so, dass jemand stirbt oder dass die Kinder alleine gelassen werden oder eben emotional alleine gelassen werden. Eben weil niemand da ist, der sagt, ach ja, ich fühle mich ein. Ja? Und nicht sagt, ach nein, das kann ja gar nicht wehtun. Das erleben wir alle, haben wir alle in gewisser Weise erlebt. Aber in diesen Familien ist es wirklich so, dass die Kinder dann sich retten in die totale Anpassung. Und jetzt habe ich aber Ihre Frage vergessen.
Ja, also ich wollte eben fragen, ob dieses Alleinsein als Gefühl...
Ach so, Alleinsein, genau. Ja, natürlich. Und das ist, wenn man mit essgestörten Frauen arbeitet, ist das sehr spannend zu sehen, weil sie sehr häufig in Zeiten, wo sie alleine sind, essen. Also das erzählen ganz viele Frauen oder auch Männer, dass sie zum Beispiel den ganzen Tag, brauchen sie gar nicht viel zu essen, sie sind in der Arbeit, sind mit anderen Menschen zusammen und sie kommen nach Hause und sind alleine und da ist niemand. Niemand, der sie spiegelt, niemand, der für sie da ist, und dann trösten sie sich mit dem Essen. Das heißt, dieses innere schwarze Loch, von dem sie immer sprechen, ja, das kommt hauptsächlich dann raus, wenn sie alleine sind.
Ja.
Weil dann kommt sie wieder in Kontakt mit dieser emotionalen Verlassenheit.
Das macht Sinn für mich, ja. Und wenn ich noch mal, wenn wir noch mal auf diesen weiblichen Aspekt des Narzissmus eingehen, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe. Also ich erinnere mich, ganz am Anfang haben Sie gesagt, es geht darum, Erwartungen entsprechen zu wollen und auch um so ein extremes Pendeln. Ich schminke mich und dann fühle ich mich beispielsweise gut und ich mache etwas, um mich wertvoll oder gut zu fühlen. Und auf der anderen Seite, wenn etwas wegbricht oder vielleicht auch Kritik kommt, dann fühle ich mich ganz schlecht. Aber können Sie das noch mal erläutern?
Also der Hauptunterschied zwischen männlichem und weiblichem Narzissmus ist in meinem Verständnis der, dass Menschen, die einen männlichen oder einen grandiosen Narzissmus haben, die sind hauptsächlich in der Grandiosität verwurzelt. Das heißt, wenn die kritisiert werden, dann werden sie dem anderen sagen, du hast ja gar keine Ahnung, du bist ja blöd, ja, weil ich weiß ja, wie es richtig geht. Die weibliche Form ist hauptsächlich in dem Minderwertigkeitsgefühl, in dem Selbstzweifel gebunden. Und die werden bei Kritik sagen, natürlich, ich bin dumm. Ich habe es wieder falsch gemacht. Das heißt, die Positionierung der Seele ist unterschiedlich. Die einen sind so mit der Grandiosität verhaftet, dass sie das Minderwertigkeitsgefühl völlig ausblenden. Das ist natürlich noch da. Es ist eine Illusion, es ist da. Und die Gefahr ist immer, dass es hochkommt. Aber wenn ich mich so groß mache und mich über alle überhebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich schlecht fühle, relativ gering. Im weiblichen Narzissmus ist es anders. Da gehen sie davon aus, sowieso schlecht zu sein, minderwertig zu sein, unwichtig zu sein und machen sich dann schöner, um nicht permanent zu spüren, wie schlecht sie sich
Und
finden. Aber sie sind viel näher an dem Gefühl
ja,
dran.
und wenn wir so gestalttherapeutisch mal drauf gucken und uns fragen, was ist das Gut darin, mich quasi anzupassen, ist es dieses Aufrechterhalten von Bindung auch noch im Erwachsenenalter oder geht es da wirklich? Ja.
Natürlich. Ja. Das ist wirklich eine Form, Bindung zu erhalten oder auch zu installieren. Aber der Preis ist so hoch. Der Preis ist, dass ich mich aufgeben muss, um in Beziehung zu sein. Und der Preis ist sehr hoch und vor allen Dingen die Beziehungen werden dadurch schlecht.
Der andere hat ja gar nicht die Chance, mich
Weil,
ganz kennenzulernen.
genau, weil was passiert daraus ist, dass diese Menschen entweder konfluent verschmelzen oder aber total in der Distanz sind. Das heißt, was sie machen ist, dass sie versuchen, gleich zu werden und glauben, dass das dann Beziehung wäre. Also, wir fühlen gleich, wir erleben gleich, wir wollen das Gleiche. Und wenn dann eine Person ausschert, dann wird es natürlich schon schwierig, ne? So. Aber eine Konfluenz geht nicht lange, weil was dann passiert ist, dass man auch Angst hat, verschluckt zu werden. Das ist nämlich die andere Seite. Also sie sehnen sich nach dieser Konfluenz, haben aber zugleich das Gefühl, Hilfe, ich ersticke und muss wieder so sein, wie die andere Person meint, dass ich sein muss. Das heißt, dann werden sie auseinandergehen und werden in die Distanz gehen. Was ihnen fehlt, ist der Kontakt an der Grenze. Wirklich sich sehen, verschmelzen, auseinandergehen, zusammengehen. Dieser Rhythmus, dieser natürliche Rhythmus von Nähe und Distanz, das haben sie nicht. Sie haben entweder zu nah oder zu weit weg. Und das ist wirklich etwas, was Beziehungen schädigt. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass narzisstische Beziehungen sehr häufig mit einer unglaublichen Hingabe beginnen, wo sich beide Menschen in ihrer Grandiosität und in ihrem idealen Bild gegenseitig spiegeln und sagen, du bist der Traummann und du bist die Traumfrau. Ja, also so eine überhöhtes Ideal von dem anderen, was natürlich nicht halten kann. Und irgendwann bricht es dann ein und dann kommen die ganzen Vorwürfe und die ganzen negativen Dinge, die sie sich dann an den Kopf werfen und dann ist von Liebe nicht mehr viel zu sehen, weil für sie Liebe ist dieses Feuerwerk, ist diese emotionale Überhöhung, das ist für sie Liebe und die lässt sich natürlich nicht durchtragen. Und dann brechen die
Und wenn wir da jetzt
Beziehungen.
schon so nah dran sind, also wenn ich mich ganz anpassen möchte und mir der mein, also ich, es ist ja letzten Endes in der Gestalt, sagen wir, dass das Selbst ja immer wieder quasi flexibel sich neu erfahren lässt, aber eben nur an dieser Grenze. Also jetzt frage ich mich gerade, ob die andere Person vielleicht ist gerade einfach eine Frage, auch Angst hat, sich selbst zu spüren. Oder warum gehe ich total in die Verschmelzung und Konfluenz? Also die Idee, dass es dann Liebe ist, ja. Aber was tut weh, wenn ich quasi eine Grenze setzen würde oder mich mal nicht anpassen würde? Was ist dann?
Ja, da ist die Angst, den anderen zu verlieren. Weil eingebrannt ist ja, geliebt werde ich, wenn ich so bin, wie der andere mich haben will. Und wenn ich nicht so bin, wenn ich also mich selber autonom verhalte und entscheide, dann ist die Gefahr, dann lauert die Gefahr, dann wird der andere mich fallen
In meinen
lassen.
Konzepten.
Und das Verrückte ist, es ist nur ein Konzept, weil sie wissen ja oftmals gar nicht, was der andere erwartet. Und es kann ja sein, dass der Autonomie erwartet. Aber wenn sie sich einen anderen narzisstischen Partner suchen, naja, dann haben sie ähnliche Konzepte drauf. Dann wird einer immer versuchen, den anderen zu dominieren. Und der ist also so diese Beziehungsfrage, das hat der Jürg Willi so schön beschrieben. Er hat gesagt, die Beziehungsfrage heißt, wer gibt sich für wen auf? Es muss sich immer einer aufgeben in einer Beziehung. Natürlich geht es nicht so schablonenhaft, sondern es ist immer mal wieder anders. Aber in der Regel sind die komplementär narzisstischen Menschen, also die eher weiblich strukturierten Menschen, sind die, die sich aufgeben. Und die Grandiosen, die geben sich zwar auch auf, aber die tun so, als würden sie bestimmen. Und die bestimmen auch sehr häufig. Und dann gibt es so ein Ungleichgewicht. Also narzisstische Beziehungen sind nie auf Augenhöhe. Die sind immer so. Und wenn man zum Beispiel mal eine Klientin fragt und sagt, machen Sie mal eine Skulptur von Ihrer Beziehung, dann steht immer einer höher und der andere unten drunter. Also der Mann wird auf die Stufe gestellt, auf den Stuhl gestellt, oder aber sie kniet vor ihm. Es ist immer ein oben unten. Und die dann Therapie bei mir suchen, sind die unten knien und sagen, ich will aber nicht mehr knien. Ich will was anderes.
Und um jetzt da direkt auch meinem Interesse zu folgen, was für eine Beziehungsdynamik erleben Sie vielleicht im Kontakt mit genau diesen Klienten in der gestalttherapeutischen Arbeit?
Also, was schon vorrangig ist, ist so ein enormer Leistungsanspruch. Das heißt, sie kommen im Grunde in die Therapie, um in ihrem falschen Selbst noch besser zu werden. Also eine Klientin sagte mir mal nach, ich glaube, 2 Jahren, sagte sie, ich habe gedacht, ich komme einmal zu Ihnen und Sie erklären mir, wie es geht und dann ist es in Ordnung. So kommen sie. Und dann merkt man das Leid überhaupt nicht. Das spürst du gar nicht. Du denkst ja, na, die hat das ja alles im Griff. Und das ist wichtig, dann zu merken, nee, oder auch zu wissen, da ist jemand, die ein Leid mitbringt. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in diesen Anspruch reingeht, jetzt mach mal schnell etwas, dass es besser wird. Also diese Gegenübertragung ist sehr häufig, dass man schnell wird, dass man versucht zu überlegen, was könnte hier jetzt gut sein und was muss ich als Therapeutin machen, dass die Klientin und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich fatal. Weil erstmal fangen wir an, die Arbeit fürs Gegenüber zu machen, was überhaupt nicht gut ist. Und außerdem wissen wir ja gar nicht, ob das, was wir uns vorstellen, auch das ist, was das Gegenüber braucht. Insofern ist es wichtig, sich zurückzulehnen und zu wissen, das ist ein Teil des narzisstischen Systems. Es muss schnell gehen, es muss perfekt gehen und ich muss das am besten schon gestern gekonnt haben. Somit können Sie sich dann sagen, ha, habe ich klasse gemacht. Also Sie kommen in Therapie, um eine Leistung zu vollbringen.
Und diese, gibt es dann auch Momente, wo eben vielleicht so eine Art Leistungsfortschritt nicht so spürbar oder sehbar ist und so einen Moment von, vielleicht sollte ich die Therapie doch abbrechen und mir so ein Lösungsmodell 1, 2, 3, 4 raus.
Sowas gibt es
Ja.
auch. Ja, sowas gibt es auch. Und Gestalttherapie, habe ich erfahren, ist nicht für
Ja.
jeden. Es gibt Menschen, die davon nicht profitieren. Und es ist wichtig, das zu akzeptieren. Ich halte es für eine wirklich fantastische therapeutische Methode, die beste, die es gibt, meiner Meinung nach. Aber es ist wirklich so, dass es Menschen gibt, die brauchen was zum Greifen. Ja, die müssen irgendwie gesagt bekommen, mach dies und mach das. Weil bei Gestalt heißt es ja wirklich, ich muss im Kontakt überhaupt erstmal reingehen, in dem Leben, das alles erfahren, was in mir passiert im Kontakt, was ja zum Teil ganz furchtbar unangenehm ist, weil dann komme ich ja mit mir in Kontakt, mit dem, was alles an mir runtergedrückt wird. Das ist nicht einfach. Und das wollen manche nicht. Und dann ist es wichtig, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, dann musst du eine andere Form von Herangehensweise suchen für dich. Und das gibt es natürlich schon. Ja, das ist einfach, es ist nicht so oft, aber es gibt's. Ja.
Und wenn wir aber nochmal auf so eine Art Prozessziel schauen in der Gestalt, nämlich mehr zu dem Menschen zu werden, der man ist, oder diese vielleicht auch Konzepte erstmal bewusst zu machen, denen man unterliegt. Was passiert, wenn Frauen beispielsweise dann mal eine Woche ungeschminkt aus dem Haus gehen, beispielsweise, und also einfach diese Ideen und Konzepte verstehen, dass sie vielleicht den Selbstwert eher ins Außen legen. Und also was passiert, wenn man mehr Bewusstheit darüber erfährt? Wie kann ich dann mich selber stärken und eben nicht immer den Mechanismen folgen oder die mich anpassen oder die Anerkennung wollen?
Naja, das ist ein langer Prozess. Das ist ein sehr langer Prozess. Und was man natürlich machen kann, man kann wirklich über Experimente versuchen, eine neue Erfahrung zu gewinnen. Ja? Ich meine, es kommt immer ganz drauf an, an welchem Punkt jemand ist. Wenn ich, es ist schwer zu sagen, ich glaube, da gibt es auch gar keine generelle Antwort drauf. Aber was natürlich schon passiert, ist, dass die Menschen natürlich auch Angst haben, was passiert mit mir, wenn ich meine Fassade nicht mehr zeige. Da kommt die ganze Angst, da kommt die ganze Verzweiflung nach dem Motto, jetzt bin ich nicht mehr so, wie die Welt mich haben will und jetzt werde ich möglicherweise untergehen. Und davor kann sie natürlich niemand schützen. Aber ich glaube, deshalb ist auch die therapeutische Beziehung so wichtig, weil die ja im Grunde eine Garantie gibt, ich bleibe. Jetzt im übertragenen Maße, ich bleibe, ob du jetzt geschminkt kommst oder ungeschminkt kommst. Ich bin trotzdem da. Und der Stephen Johnson, der hat es so schön beschrieben, der hat gesagt, Therapie ist auch die Hilfe, Ungeliebtes in sich willkommen zu heißen. Also jemanden als Gegenüber zu haben, wo dieses Narzisstische eben nicht wiederholt wird, sondern wo ich weiß, der andere bleibt. Was auf der einen Seite natürlich enorm viel Sicherheit gibt, auf der anderen Seite natürlich auch hoch beängstigend ist. Weil was mache ich mit jemandem, der nicht geht? Hilfe, Hilfe. Ja? Dann sitze ich in der nächsten Falle. Dann kann das alles Thema werden in der Arbeit. Um zu sehen, okay, was in dir hat denn so Angst? Welcher Teil ist denn das? Und dann kann man in der Beziehung wieder gucken, was passiert. Aber das ist ein sehr spannender Prozess, ganz sicher, aber der ist auch steinig. Also es ist wie eine Abenteuerreise, wo man das Handwerkszeug noch gar nicht hat. Also man hat vielleicht Macheten, wo man alles niedermachen kann. Aber wirklich zu wissen, wie geht's denn mit mir, wenn ich mich auf mich einlasse und in Beziehung bleibe, das ist anstrengend. Aber das ist, glaube ich, das, was man in der Therapie lernen kann und sollte.
Und wenn ich so an das Konzept von Engpass denke, also bevor dann wirklich was, eine neue Art von Vertrauen vielleicht auch wächst, kommen dann im Engpass nochmal all diese Ängste hoch? Oder was ist genau die Idee? Also eigentlich möchte ich darüber sprechen, was ist, wenn ich ganz diffus plötzlich wird in meiner Identität, noch alte Dinge aktiv sind, aber da auch so eine Aussicht auf eine Art von Neuem in Beziehung treten schon ist. In so einer, ja, wenn ich in so einem sicheren Raum wie in einer therapeutischen Beziehung merke, da ist was Neues, da ich entdecke was Neues. Und wie kann ich da als Therapeutin eine Hand auch bieten? Oder ja, also da, was fällt Ihnen dazu ein?
Naja, die Hand, die wir bieten, ist unsere Anwesenheit, ist unsere Kompetenz. Also zu wissen, okay, jetzt bricht gerade das ganze System zusammen und von unten kommt alles hoch und von oben geht alles runter. Da zu sein und mit dem zu gehen, was gerade im Moment wichtig ist. Und das kann für jeden auch wiederum was anderes sein. Die einen kriegen plötzlich so ein Gefühl von, mein Gott, ich brauche Hilfe. Und vielleicht sagen sie im ersten Mal, das erste Mal in ihrem Leben, ich brauche Hilfe. Und das ist für sie unglaublich schambesetzt und mit ganz viel Angst verbunden, ja. Auf jeden Fall geht es schon darum, glaube ich, in der Zeit ehrlich zu kommunizieren, was in einem passiert. Also auch die ganzen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach Nähe, die Bedürfnisse nach verstanden werden, die Bedürfnisse nach, ich möchte spüren, dass ich wichtig bin, das Bedürfnis, wirklich gehört zu werden und sich verstanden zu fühlen. Ich glaube, das sind ganz zentrale Bedürfnisse, die ernst genommen werden müssen und die da sein dürfen, sollen, dürfen, sollten. Ja. Und gut ist es natürlich, wenn es gelingt, die auch auszudrücken und zu sagen, ich möchte von dir ernst genommen werden oder ich brauche was von dir. Das ist für viele ganz, ganz schwer. Also lieber verzichten Sie drauf, als dass Sie es sagen würden. Oder aber Sie versuchen zu manipulieren, um es zu kriegen. Aber es offen auszusprechen, ich glaube, dass das wirklich das ist ein Riesenschritt, wenn das jemand kann. Und das ist auch nicht mit einem Mal geschehen. Weil das wird in allen verschiedenen Kontexten immer wieder auftauchen. Die Bedürfnisse mitzuteilen und die Grenzen zu setzen, beides.
So ganz, ja, es weiß ja eigentlich jeder, dass es wichtig ist, aber überhaupt dahin zu kommen, zu dem Punkt, dass jemand dieses tiefe Bedürfnisse äußert, das ist, ja, also ich werde da fast ehrfürchtig oder so, merk, es ist so eine filigrane Arbeit auch immer wieder. Und ja, mich beeindruckt es einfach, dass sie sich mit einem Thema oder mit einer bestimmten Beziehungsangebot, das Menschen machen, so auseinandergesetzt haben. Wie kam das eigentlich, dass sie sich so spezialisiert haben, Frau Wadetzki?
Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich ist im Grunde ging es ja über die Essstörung letztlich. Also ich habe nicht gesagt, ich möchte mich jetzt mit Narzissmus hier spezialisieren, sondern es ging ja über die Essstörung. Und was ich da gemerkt habe, dass ich die Frauen so gut verstanden habe. Und ich hatte auch natürlich männliche Kollegen und wenn die dann mit in der Essstörungsgruppe war, dann haben die immer gesagt, ich verstehe überhaupt kein Wort. Sage ich, ich verstehe alles. Also ist natürlich auch meine Seele diesen Frauen nah gewesen. Das heißt, ich kenne natürlich auch an mir selber etliches, was den weiblichen Narzissmus anbelangt. Ich glaube, sonst hätte ich auch das Buch nicht geschrieben. Bücher sind in der Regel immer irgendwo autobiografisch. Bei allen. Also da gehe ich davon aus. Das heißt, ich kann ja auch nur Interesse für etwas entwickeln, wenn es irgendwo resoniert in mir. Ja? Und ich meine, auch Therapeuten werden auch nicht alle, auch nur bestimmte Leute. Ja? Und das finde ich auch sehr spannend. Weil wir wissen, wovon die anderen reden. Und das hat dann irgendwie, also es gab einen Punkt in der Arbeit, wo ich gemerkt habe, ich habe so viel Material gesammelt, dass ich das in irgendein Konzept bringen musste. Das habe ich gespürt. Und dann habe ich mal so rumgelesen und dann habe ich gedacht, ja, dieses narzisstische Konzept passt eigentlich am besten. Und dann habe ich ja damals meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und die hat mich ja auch gezwungen, das wirklich sehr, naja, auch theoretisch so auszuarbeiten. Und naja, und dann haben wir es als Buch umgeschrieben, sodass es wirklich auch jede Frau und jeder Mann lesen kann. Und tja, und dann ist es mir irgendwie geblieben, das
Ja,
Thema.
ich finde das toll. Also für alle, die auch vielleicht mit ja, ihren Erkenntnissen weiterarbeiten wollen, sie haben auch Online-Kurse entwickelt über ein
Ja.
Portal, das heißt die Sinnsucher. Und das ist auch, genau, also für alle, die jetzt zuhören oder uns zusehen, könnt ihr da gerne mal in den Links vom Podcast vorbeischauen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr in Resonanz geht mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben.
Ja, und auch in meinem neuen
Ja.
Buch, das habe ich ja auch anders, es ist ja jetzt das zweite Buch über den weiblichen Narzissmus, und das habe ich jetzt anders aufgezogen. Also erstmal setze ich mich sehr kritisch auch mit dem Begriff Narzissmus auseinander, weil ich sage immer allen, okay, wechsel doch mal das Wort Narzissmus gegen Spinat.
Okay.
Und es passiert genau das, was Sie machen, Sie
Ja.
grinsen. Auf einmal wird das ganze Thema ein anderes. Weil es ist so wurscht, ob man es Narzissmus nennt oder nicht, in
Ja.
meinen Augen. Ja? Geht ja um das Erleben. Die Kategorie ist insofern hilfreich, auch für uns Therapeuten, dass wir so ungefähr wissen, worum geht es denn hier, ja? Aber trotzdem ist es ist eine Kiste, in die man Leute reinsteckt, und trotzdem ist Narzissmus auch nicht immer bei jedem dasselbe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich mal versucht habe, die drei wesentlichen Anteile, die beim Narzissmus eine Rolle spielen, die mal in den Vordergrund zu heben. Also die grandiose Seite, die Seite mit den Selbstzweifeln und den Minderwertigkeitsgefühlen, und das Dritte, das sogenannte wahre Selbst. Der Teil der Person, der sich eben nicht so entwickelt hat, weil die Anpassung ihn unterdrückt hat. So, und mit den drei Anteilen geht man durch das Buch und kann immer gucken, aha, aus welchem Anteil kommt jetzt eigentlich welche Botschaft? Kann die Anteile mit Namen versehen. Sagen, oh, Lilly ist wieder da, oder Isolde ist wieder da, oder Otto ist wieder da. Und dann kriegt das Ganze eine andere Gestalt, weil ich dann die Teile in mir sozusagen externalisieren kann und kann mit denen umgehen und kann was erfahren und kann sagen, ah ja, mein Minderwertigkeitsgefühl sagt jetzt auch, halt die Klappe, halt die Klappe. Sag ja nichts, ja? Sag überhaupt nichts. Das wahre Selbst sagt, oh, ich habe aber das Bedürfnis nach gehalten werden. Und dann sagt die Grandiosität, nein, nein, nix da, nix da, wir halten uns selber, das ist alles schon wunderbar, ne? Das ist doch nur, wir werden uns doch da nicht outen, also das geht ja gar nicht, ne? Und so, und dann sagt wieder die Minderwertigkeit, oh, aber ich fühle mich so elend. So, und dann kann man gucken, wie können die sich unterstützen? Wie kann jetzt das wahre Selbst schauen, wie kann ich die zwei anderen beruhigen? Oder wie kann die Grandiosität sagen, na ja, gut, dann trauen wir uns einfach mal und gucken mal, was passiert oder
Was
so, ja?
braucht die
Also,
Grandiosität von den anderen? Ja, zum Beispiel.
zum Beispiel. Und was braucht auch die Seite der Selbstzweifel? Was braucht die denn? Und so kann man einfach so ein bisschen fast spielerisch ein bisschen damit umgehen. Und ich glaube, dass das viel Angst auch nimmt vor dem Thema. Und ich merke, ich kann selber in mir etwas beruhigen oder, ne, für mich selber etwas tun. Und mal gucken, ob das die Leserinnen anspricht. Ich habe keine Ahnung. Ich fand es nur sehr spannend für mich selber, das mal auf die Art und Weise mal darzulegen und zu gucken, wie kann ich mit dem Thema einfach anders umgehen.
Ist ja auch sehr gestalterisch, würde ich mal sagen, mit den inneren Anteilen auch zu arbeiten. Kann ich sehr viel mit anfangen. Ja, vielen Dank für diesen Ausflug in das Thema weiblichen Narzissmus oder Narzissmus allgemein oder Spinat. Ja, großartig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch im Gestaltcafé. Haben Sie vielleicht noch was den Leserinnen und Lesern mitzuteilen oder werden Sie Lesungen auch halten jetzt im Oktober?
Ich habe ja nun schon ein relativ stolzes Alter, und insofern bin ich jetzt eher so am Rückzug, und ich mache mehr jetzt online, weil ich auch nicht mehr so viel rumfahren will. Ich mache am 18.10. mache ich hier in München in der Evangelischen Stadtakademie, mache ich eine Buchpräsentation. Ob wir dann vielleicht nochmal hier in München was machen, weiß ich nicht, aber ich fahre nicht mehr so viel rum. Also ich kann auch nicht mehr so viele Termine, mag ich auch nicht mehr machen. Aber ich werde auf jeden Fall in meinem Instagram-Portal, da werde ich jetzt in der nächsten Zeit so ein paar Videos reinstellen, auch über den weiblichen Narzissmus und auch über das neue Buch. Das werde ich machen, das ist in Arbeit.
Super.
Es ist noch nicht, aber das wird. Vielleicht mache ich auch eine YouTube-Geschichte, irgendwie sowas. Also, dass man mich dann eher über die Medien sehen kann als persönlich. Und ja, und zum Abschluss würde ich gerne sagen, dass ich nur sagen kann, ich finde die Grandiosität im Grunde gut, weil sie einen auch weiterbringt. Und ich finde die Selbstzweifel gut, weil sie einen immer wieder auf den Boden holen. Und das wahre Selbst ist sowieso das Beste, was man haben kann. Und ja, es geht darum, dass wir alle Teile von uns annehmen und sagen, ja, okay, so bin ich. Und das ist wunderbar, dass wir so sind und jeder anders und jeder anders. Und ja, und wirklich zu uns finden. Also das ist etwas, was ich jedem wünsche. Und ich möchte noch eins hinzufügen. Der Narzissmus hat im Lauf des Lebens eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Wenn ich jung bin, ist er viel wichtiger, als wenn ich alt bin. Ich sage immer, es ist die Gnade des Alters. Ich muss nicht mehr überall und so. Also man kann ein Stückchen zurückgehen und man kann, ne, ein bisschen ruhiger werden. Also der Narzissmus, der verliert auch seine Dringlichkeit. Aber wenn man jung ist, ist das doch wunderbar.
Ja, also ich finde,
Und
Sie nehmen mir da so die, ja, was heißt schon die Angst, aber die, ich kann offener jetzt auf das Konzept zugehen und ich werde auf jeden Fall an Spinat denken, wenn ich das nächste Mal vielleicht Ihr Buch aufschlage und über das Konzept mehr lese. Ja, vielen Dank, Frau Wadetzki.
okay.
Auf Wiedersehen.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und allen Hörerinnen auch. Tschüss.
Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Abo oder eine Bewertung da und teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren zur Folge. Bis zum nächsten Mal.